Liebe Gemeinde, ich grüße Sie an diesem Sonntag mit der Losung für die kommende Woche. Heute ist der fünfte Sonntag in der Passionszeit, Judika. Das Wort aus Matthäus 20, Vers 28. Da spricht Jesus selbst: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich wiederhole, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Aus dem Psalm 102 für diesen Sonntag. Unter der Überschrift „Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not". Wir beten: Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist und die Stunde ist gekommen. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem. Wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Hier endet die Lesung. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, ist und alle Zeit sein wird und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für dein Wort und dass du bei uns bist. Du selbst sagst es: Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, lehre uns, dein Leiden zu bedenken, damit wir die Größe deiner Liebe erkennen. So sehr hast du uns geliebt, dass wir dir wichtiger waren als das eigene Leben. Wir bitten dich, sei du mit uns und segne dein Wort an uns. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sportler wissen, was ein toter Punkt ist. Da gibt es einen gelungenen Start und man liegt gut im Rennen. Man hat das Ziel vor Augen. Eigentlich ist alles im grünen Bereich. Aber plötzlich werden die Beine schwer, bleischwer. Man hat den Eindruck, jeden Moment müsste man aufgeben. Solch einen toten Punkt hatten einer meiner Studienbrüder und ich vor x Jahren auf einer Wanderung auf dem Athos. Der Athos ist eine Mönchsrepublik, so sagt man. Von Thessaloniki in Nordgriechenland sind wir nach Osten auf die Halbinsel Chalkidiki gefahren. Der östlichste Finger dieser Halbinsel ist der Athos. Auf ihm leben nur Mönche, Frauen, leider nicht erlaubt, in dem Garten der Gottesmutter Maria, wie man den Athos nennt. Auf das Kloster Stavronitika hatten wir uns ganz besonders gefreut. Wir hofften, dort Unterkunft für die Nacht zu bekommen. Die Wanderung dorthin mit Gepäck war lang und unglaublich schwer. Eigentlich konnten wir nicht mehr. Wir waren an einem toten Punkt, aber mussten dennoch weiter. So mühsam hatte ich mir den Weg durch den Garten der Maria nicht vorgestellt. Aber dann endlich hatten wir in sengender Hitze das Kloster erreicht. Es sollte uns einen Schlafplatz bieten und Erfrischungsstation sein. Und in der Tat, erfrischt wurden wir. Wir bekamen erfrischendes Wasser zur Begrüßung, auch türkischen Honig. Doch Fehlanzeige, alle Gästeplätze waren schon belegt. Also mussten wir auf schmalen, unwegsamen Pfaden noch einen langen, langen Weg weiter zu Fuß durch die Hitze zum nächsten weit entfernten Kloster, auch wenn uns dazu Kraft und Lust fehlten. Es ging aber nicht anders. Warum erzähle ich das? Die Adressaten des Hebräerbriefs können wir mit müden Wanderern vergleichen, die an einen toten Punkt angelangt sind. Sie hatten mal einen guten Start und sind auch zügig und motiviert im Glauben vorangekommen. Sie hatten einen fröhlichen Anfang im Glauben an Jesus gemacht. Als Judenchristen hatten sie entdeckt, tatsächlich, unsere Bibel, das Alte Testament, spricht vom Messias und in Jesus haben sich die Prophezeiungen erfüllt. Engagiert sind sie den Weg des Glaubens als Gemeinde gegangen. Gute Kondition, eine ganze Weile, aber plötzlich erleben sie ihren toten Punkt. Die Beine bleischwer, die Hitze des Alltags, Mutlosigkeit und Resignation, ihren Glauben in ihrer Umwelt zu leben, forderte das ihre. Sie kamen einfach nicht mehr voran. Sie hatten den Eindruck, dass anfänglicher Schwung weg war. Wie ausgebremst waren sie. Nur noch einigeln. Die Luft war raus. Erschöpfung lähmte sie. In diese Situation hinein geht folgende Botschaft an die erschöpften, mut- und kraftlosen Christen. Für sie sollte diese wie erfrischendes Wasser sein. Ich lese aus Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Vielleicht denken Sie nicht gerade prickelnd für uns diese Botschaft und schwere Kost diese Begrifflichkeit, Leiden, Blut und Schmach. Aber dann die zukünftige Stadt, wir suchen sie. In dieser Botschaft steckt Dynamik, also los, auf geht's. Und allen Gedanken der Resignation, der Mut und Kraftlosigkeit und jedem toten Punkt zum Trotz steht die christliche Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Toten. Und mit dem Auferstandenen die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod in der neuen Welt Gottes. Dieser Glaube ist für Christinnen und Christen immer aktuell und auch immer zeitgemäß. Am heutigen Tag wird uns gesagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Es geht also heute um das Unterwegssein, um unser Unterwegssein. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Ich ergänze, wir werden sie finden durch Jesus Christus, unseren Herrn, so sage ich es gerne. Hier in unserer Welt sind wir auf der Durchreise, Gäste unterwegs, Pilger auf dem Weg zur bleibenden Heimat. Hören wir es noch einmal. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Es ist wohl eine Erfahrung, die ganz unweigerlich mit dem Älterwerden zu tun hat. Als junger Mensch kommt uns das Leben, die Zeit, die vor uns liegt, unbegrenzt und unendlich vor. Erst mit den Jahren erfahren wir immer deutlicher, durch Krankheit, Schicksalsschläge oder den Tod von vertrauten Menschen, unser Leben ist endlich. Wir können es nicht festhalten. Es ist eine begrenzte Zeit, die uns zur Verfügung steht. Mit diesen Worten des Hebräerbriefs, wir haben hier keine bleibende Stadt, werden wir daran erinnert. Aber was tun mit dieser Erkenntnis? Hier, so finde ich, wird es jetzt eigentlich erst richtig spannend. Denn was folgt für mich aus dieser Erkenntnis, dass mein Leben nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende hat? Unser Glaube eröffnet uns genau an diesem Punkt einen neuen, einen weiten Horizont. Aus der Begrenztheit des irdischen Lebens, aus dieser Endlichkeit, stellt er uns in die Weite der Schöpfungsmacht Gottes. Er sagt uns, wir haben eine Zukunft mit Jesus, dem Auferstandenen. Als Christen haben wir mit der Aussicht auf die zukünftige Stadt Gottes die Perspektive bei unserer Wanderung über jeden toten Punkt hinaus. Wir haben ein Ziel, das über diese Welt hinausgeht. Mit Jesus läuft unser Leben nicht ab, sondern es läuft an. So hat es einmal Professor Hans-Joachim Eckstein bei Glaubensabenden in Herborn gesagt. Mit Jesus läuft unser Leben nicht ab, sondern es läuft an. Für mich liegt in diesem Satz etwas ungemein Befreiendes und Ermutigendes. Durch Jesus, ihn kennen wir als den Gekreuzigten und Auferstandenen, habe ich eine Hoffnung, die über jeden toten Punkt hinausgeht, auch über mein Lebensende hinaus. Diese Hoffnung befreit mich, unter anderem auch vom Zwang, hier und jetzt alles erleben und mitnehmen zu müssen. Alles auskosten zu wollen, egal um welchen Preis. Weil es ein Leben mit Gott gibt, gewinne ich eine Gelassenheit. Sie sagt mir, dein Leben kann und wird nur immer ein Fragment sein, eine Möglichkeit von vielen. Es ist zwar angelegt auf Vollendung, aber diese Vollendung kann warten, bis Gott sie dir schenken wird in seinem neuen Reich. Er vollendet unser Leben. Mit diesem Glauben kann ich mutig sein und mich auch heute mit Gutem in dieser Welt und unserer Zeit einbringen, und das ganz zuversichtlich. Wie Martin Luther es einmal gesagt haben soll, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also dann los. Mit dem Bild des Bibelabschnitts von heute aus dem Hebräerbrief gesprochen, kann das heißen: Tritt heraus aus dem sicheren Lager, hinaus vors Tor deiner zugemauerten Lebensstadt. Vielleicht engt sie dich ein, nimmt dir gar die Luft zum Atmen und Leben. Tritt heraus und entdecke mit den Verheißungen Gottes, die auch dir gelten, neue Lebensmöglichkeiten und die Freiheit, mit leichtem Gepäck durchs Leben zu reisen. Tritt heraus und investiere dein Leben in Menschen, auch um die um dich herum sind. Lass deinen toten Punkt nicht das alles Bestimmende in deinem Leben sein. Sage nicht im Leben wie im Glaubensleben, es ist genug, hier bleibe ich jetzt stehen, Das war's. Gott hat so viel mehr für dich. Seine Schatzkiste hat mehr Überraschungen für dich, als du Jahre leben kannst. Ganz gewiss. Auf dem Athos mussten auch wir weitergehen. Es war anstrengend. Aber es war auch wunderbar. Wir haben noch vieles Schöne im Garten der Gottesmutter Maria entdeckt. Wunderschöne Natur, alte, prächtige Klöster, sie waren uns Rastplatz. Orte, an denen Menschen mit Gott leben. Und viele interessante Menschen haben wir getroffen. Wir haben im Leben also ein Ziel vor Augen, eine Vision, die zukünftige Stadt Gottes. Diese Ausrichtung auf eine Zukunft mit Gott lässt uns hoffen. Sie kann uns auch Kraft schenken, Ungewöhnliches zu tun. Was kann das sein? Nun, der Hebräerbrief formuliert es folgendermaßen: So lasst uns nun zu Jesus hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Die Empfänger sind verunsichert, denn sie erleben sich und ihre Kirche als machtlos und leidend. Sie leben in Zeiten von Glaubensresignation, von schwach besuchten Gottesdiensten und einer Rückkehr in die Vergangenheit. Dagegen setzt aber der Brief an sie diese trotzige Aufforderung, das sichere Lager, das Altgewohnte zu verlassen und nach draußen vor das Tor zu treten, hinauszugehen zu Jesus. Tritt heraus zu ihm, denn dort, draußen vor der Stadt, da liegt Golgatha. Dort ist Jesus gestorben. Dort vollbringt er unser Heil. Und auch wir sollen wissen, gerade an diesem toten Punkt ist Gott mächtig. Er kann unser Schicksal wenden. Nicht in den sicheren Stadtmauern ist der Platz der christlichen Gemeinde, wo sie sich resigniert einigelt, sondern draußen vor dem Tor bei Jesus. Draußen vor dem Tor, da, wo diejenigen leben, die keinen Platz gefunden haben oder an den Rand gedrängt werden. Draußen vor dem Tor, also im Leben, sind wir mit Jesus unterwegs, so wie das wandernde Gottesvolk mit Gott unterwegs gewesen ist. Das kann für uns als Kirche heute zum Beispiel heißen, dass wir uns von manch liebgewordenen und eingefahrenem Verhalten verabschieden. So wie einst Abraham und Sarah sich voller Gottvertrauen in das Unbekannte und Neue vorgewagt haben, so sollen auch wir es tun. Das kann bedeuten, dass wir uns dazu entscheiden, noch stärker als bisher eine Kirche zu sein, die Menschen aufsucht und nicht darauf wartet, dass sie zu ihr kommen. Jeder Mensch ist einmalig, einzigartig und besonders in seiner Zeit. Jeder hat seine eigene Geschichte mit seinen Höhen, Tiefen und toten Punkten. Mit diesen Menschen kann Gott uns Begegnungen schenken, durch die ihnen und uns neue Kraft zuwächst. Im Miteinander von Menschen, den Begegnungen und dem Austausch mit ihnen liegt ein großes Segenspotenzial. Niemals sollen wir es unterschätzen. Vielmehr erwarten, immer erwarten, dass Gott uns beschenken kann. Natürlich öffnen wir auch unsere Haus- und Kirchentüren weit, um Menschen bei uns willkommen zu heißen. Wir lassen sie nicht vor der Türe stehen, sondern leben Gastfreundschaft. Wir teilen unser Leben und unser Denken mit ihnen, sind Zeugnis. Auch sollen sie hören und erfahren, was uns in Gang hält, was uns auf dem Weg durch die Zeit Kraft zum Leben gibt. So baut Gott seine Gemeinde hier und weltweit. Er bringt uns zum Ziel. Als Gemeinde unterwegs vergessen wir auch nicht die tätige Hilfe für Menschen, die sie brauchen. auch solche, die am Rand der Gesellschaft leben. Ich denke an Ärmere und Arme, die sich schämen, weil sie von ihrer Rente nur mehr schlecht als recht leben können. An Kinder, für die eine warme Mahlzeit am Tag nicht zum Alltag gehört. An Jugendliche, die sich in unserer Leistungsgesellschaft schon mit 16, 17 Jahren als aussortiert empfinden. Oder an Langzeitarbeitslose, die sich fragen, was sie noch wert sind in einer Welt, die auf Gesundheit, Kraft und Jungsein setzt. Ich glaube wohl, dass wir als Christinnen und Christen uns der Verantwortung bewusst sind, die wir für diese Welt haben. Kein anderer als Gottes Geist macht sie uns bewusst. Und Gott sei Dank sind wir viele mit einer Fülle von Gaben und Fähigkeiten. Miteinander auf dem Weg können wir vielen Gutes tun, mehr als wir für möglich halten. Gutes bewirken und Segensspuren hinterlassen. Wir gemeinsam, Gemeinde Jesu, schon dieser Gedanke gibt uns neue Kraft. Wir verstehen dieses Leben als ein Unterwegssein mit Gott und strecken uns aus nach seiner neuen Welt. Dieses Ausgestrecktsein auf das Zukünftige hin hat einmal Martin Luther in schöne Sprache gefasst. Er hat es so formuliert: Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. So hat er es gesagt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, weil wir unterwegs sind, Gäste auf Erden, Pilgern gleich. Weil das so ist, möchte ich schließen mit einer Geschichte eines Menschen unterwegs. Ein Pilger machte Station in einem Kloster. Er wurde herzlich aufgenommen und freundlich empfangen. Vielleicht so wie mein Studienbruder und ich auf dem Athos im Kloster Stavronitika und anderen, die wir besucht haben, mag ja sein. Einer der Mönche führte ihn durch das Kloster und zeigte ihm schließlich die Mönchszellen. Eine davon sollte das Schlafquartier des Pilgers sein. Alle waren spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Pilger sollte nun wählen, in welcher er die Nacht verbringen wollte. Er betrachtete die Zellen und fragte dann ratlos: Ja, und wo sind alle Ihre Möbel? Wo sind denn Ihre? Entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast: Ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelte der Mönch und antwortete: Wir auch. Auf unserem Weg mit Jesus dürfen wir glauben, wenn wir uns am toten Punkt meinen, dann kann Jesus uns noch neue Entdeckungen machen lassen, über die wir nur so staunen. Vergessen wir nicht, mit ihm haben wir immer eine Zukunft. Sind wir nur offen dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, das bist du, denn so hast du dich uns gezeigt durch Jesus Christus. Du bist der Vertraute unseres Lebens. Wir staunen und danken, dass wir dir so wichtig sind, dass du dein Liebstes für uns gegeben hast, Jesus, deinen Sohn. Unendlich ist deine Liebe und mächtig bist du. Du führst ihn durch den Tod zur Auferstehung, dass er Herr und Gott dieser Welt und unseres Lebens ist. Und wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Hilf uns in dieser Welt, die verzagt ist, den vielen Menschen von Leid, von Krankheit, von Tod betroffen. Ausweglos scheint unsere Situation in dieser Welt und in unserer Zeit. Aber du hast Wege für uns, du hast eine Zukunft, du selbst bist die Zukunft, du bist Weggefährte, bleibst bei uns und verlässt uns nicht. Hilf uns, andere Menschen zu lieben. Wir selbst kommen schnell an Grenzen. Wir bitten dich, schenke in unser Denken und Tun den Geist deiner Liebe. Vergib uns, wenn wir es den Menschen um uns her an Liebe haben fehlen lassen, wenn wir ihre Schwächen und Fehler ausspielen, wenn wir ihre Nöte übergangen sind, wenn wir nur unseren eigenen Vorteil gesucht haben, wenn wir mit Hilfe zurückgehalten haben, die wir hätten anderen zuteil werden lassen sollen. Öffne unser Leben für dein Wort, wirke in der Kraft deines Geistes, hilf uns zu helfen, hilf uns Segen zu sein. Erlass deine Liebe stark werden, wo Rücksichtslosigkeit, frostiges Misstrauen, kühle Berechnung das Miteinander der Menschen bestimmen, in Familien und Nachbarschaften, in Betrieben und Büros, zwischen verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft, im Verhältnis der Völker zueinander. Hab du Dank, dass du uns miteinander verbindest in dieser schweren Zeit, dass wir für und miteinander denken, einander helfen, so wie du es uns schenkst. Sei mit unseren Gemeinden, wir bitten dich, mit unseren Gemeinden am Ort. Verbinde uns in deiner Liebe, lass uns Zeugnis und Segen sein. So bitten wir in Jesu Namen und wir beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. An dieser Stelle noch eine Ansage für uns aktuell. Wir haben uns entschieden, zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde am Ort abends um 9 Uhr die Glocken zu läuten, hier in Breitscheid. Zeit, wo wir an viele Menschen hier und weltweit denken. Zeit des Gedenkens und der Fürbitte. Für die vielen, die in Gefahr sind, krank zu werden, die krank sind oder die einen lieben Menschen verloren haben. Wenn Sie mögen, können auch Sie dann beim Glockengeläut eine Kerze vors Haus stellen, sie brennen lassen als Zeichen für Ihr Gebet. Da das in Medenbach technisch nicht so möglich ist, läuten dort wie gewohnt die Glocken um 6 Uhr abends. Dort dann für Sie die Gelegenheit, Gleiches zu tun. Eine Kerze nach draußen zu stellen, sie anzuzünden und ein Gebet zu sprechen. Im Gedenken an die vielen hier und weltweit, aber auch im Gedenken an uns. Wir bitten Gott um Hilfe und Bewahrung. Von hier aus Ihnen alles Liebe und Gute, Gottes Segen. Amen.
Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Wenn wir uns leise fragen, was wohl bestehen bleibt, aus Gottes Sicht zu denken wagen, wird nicht dich, was uns heute treibt. Ja, Gott kommt uns entgegen, schon jetzt auf unseren Wegen und lädt uns zu sich ein. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel.
Wenn wir in dunklen Stunden nur mühsam vorwärts gehen, wenn Angst und Zweifel uns verwunden und wir die Wege nicht verstehen, steht Jesus uns zur Seite, gibt Hoffnung, Trost und Weite, will Wegbegleiter sein.
Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel.
Wenn wir gemeinsam gehen in Gottes neue Welt, lässt Gottes Geist uns Menschen sehen, die er uns an die Seite stellt. Gott will durch unser Leben den Segen weitergeben an alle groß und klein.
Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das schon so viel.
Wenn wir nach langer Reise ans Ziel gekommen sind, empfängt uns Gott auf seine Weise, umarmt als Vater jedes Kind. Gott trocknet alle Tränen und stillt all unser Sehnen.
Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel.
Hallo. Unterwegs mit Gott, unser neues Lied zur Jahreslosung. Gottfried Heinzmann hat den Text geschrieben und ich muss gestehen, dass ich ein bisschen gespannt war, wie er die Jahreslosung wohl umsetzen würde. Diesen sperrigen Satz aus dem Hebräerbrief: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lautet die Jahreslosung 2013. Ja, und was nun dabei herausgekommen ist, das habt ihr gerade gehört. Der Text legt nun den Fokus auf dieses Unterwegssein. Wir können hier nicht für immer bleiben und daran werden wir immer wieder auch schmerzlich erinnert. Und wir haben eine Sehnsucht in uns und sind auf der Suche nach etwas, was bleibt und was trägt. Es geht also um dieses Dazwischensein, the now and the not yet sozusagen. Wir haben das Ziel im Blick, aber wir sind doch hier mitten im Leben. Wir sind nur Gast auf Erden, mein Heim ist nicht in dieser Zeit, aber gleichzeitig sind wir doch hier mittendrin und gestalten hier das Leben mit, als Salz und Licht in dieser Welt. Auf der einen Seite heißt es also, das Beste kommt noch. Auf der anderen Seite, Gottes Reich beginnt schon hier, mitten unter uns. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Und wir wünschen viel Freude damit, viel Gelingen beim Musizieren und wir wünschen Gottes Segen für 2013.
Liebe Gemeinde, Gottes Wort ist uns wichtig. Gottes Wort wirkt Glauben. Es schenkt Dankbarkeit, Trost und Zuversicht. Durch Gottes Wort richtet Gott selbst unser Leben auf sich hin aus. Darum an dieser Stelle eine Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Das erste Kapitel. Für sie zu hören, für uns zu bedenken. Da heißt es unter der Überschrift Johannes der Täufer im ersten Kapitel: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan. Bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jesu Taufe und Versuchung. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Berufung der ersten Jünger. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Jesus in Kapernaum. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in der Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern, dass sie gehorchen. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im galiläischen Land. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber, und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tag, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen im ganz Galiläa, und trieb die bösen Geister aus. Die Heilung eines Aussätzigen. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Hier endet das erste Kapitel des Markus-Evangeliums.